-29%. Das ist die Zahl, die die Bild-Zeitung veröffentlicht hat, wenn es um die Anzahl der Neuzulassungen von E-Autos geht. Warum diese Zahl zwar richtig ist, aber alle Entscheidungen, die du im Zusammenhang mit dieser Zahl treffen würdest, warum die falsch sind, garantiert, darum geht's in dieser Folge. Herzlich willkommen zu Remove Before Flight, deinem Podcast rund um alle Themen wie Entscheidung, wie Führung, wie Management, wie Kommunikation und allem, was damit zusammenhängt. Ich habe es gerade eben schon ein bisschen provokativ gesagt, diese Zahl, vielleicht hast du das gelesen, Rückgang der Neuzulassungen von E-Autos um 29% im Vergleich zum Vergleichszeitraum. Du merkst, ich gackere hier schon wieder ein bisschen rum, komme auch gleich darauf, warum ich da rumgackere. Aber das war die Schlagzeile der Bild-Zeitung. Als ich das gelesen habe, da habe ich mich erstmal so drüber aufgeregt und dann hat es mich eigentlich amüsiert und dann habe ich beschlossen, ich mache über dieses Thema sogar 2 Podcast-Folgen. In der ersten Folge geht es mir wirklich mal darum, es geht ja um bessere Entscheidungen. Warum triffst du bessere Entscheidungen? Und hier geht es mir darum, warum alle Entscheidungen, die du im Zusammenhang mit so einer Zahl treffen würdest, zwangsläufig falsch sind. Darum geht es mir in dieser Folge. In der nächsten Folge geht es mir darum, mal so ein bisschen zu beleuchten, okay, warum sind denn diese Zahlen so eingebrochen? Was hat das mit Motivation zu tun? Was ist der Unterschied zwischen Motivation und einem Anreizsystem? Und kann Geld oder eine Prämie, kann das überhaupt ein Motivator sein? Aber wie gesagt, darum geht es in der nächsten Folge. In dieser Folge geht es mir darum, warum nochmal diese Entscheidung, alle Entscheidungen, die man aufgrund dieser Zahl trifft, zwangsläufig falsch sein werden. Im Prinzip ganz einfach. Also vielleicht mal vorneweg geschickt. Jede Entscheidung beruht auf bestimmten Annahmen oder Fakten. Der erste Punkt ist, wir sind uns ja immer nicht ganz sicher, ob es ein Faktum ist oder ob es eine Annahme ist. Das ist der erste Entscheidungspunkt. Aber darauf beruht auf jeden Fall eine Entscheidung. Wenn die Fakten oder die Annahmen aber falsch sind, dann wird zwangsläufig auch die Entscheidung falsch sein. Wenn ich davon überzeugt bin, dass Spaghetti-Eis mir beim Abnehmen hilft, dann sind wir uns, glaube ich, darüber einig, das ist wahrscheinlich eine falsche Überzeugung. Wenn ich jetzt aufgrund dieser Überzeugung mich entscheide, jeden Tag 15 Spaghetti-Eis zu essen, dann wäre das vielleicht schmackhaft, wobei ich glaube, dass sie mir dann spätestens am dritten Tag auch aus dem Hals raushängen würden, aber es würde mir garantiert nicht helfen und irgendwann, spätestens wenn ich dann mit akutem Zuckerschock im Krankenhaus liege, wird mir dämmern, dass die Entscheidung vielleicht falsch war. Okay. Wie komme ich jetzt darauf? Wie komme ich auch zu dieser etwas provokativen These, dass diese Entscheidungen alle falsch sein werden? Ganz einfach. Ich möchte dir einfach vorneweg eine Sache sagen, auf die du bitte achtest. Je plausibler und je eindeutiger eine Information zu sein scheint, umso misstrauischer solltest du werden. Also je plausibel, gerade wie das Einbruch in den Neuzulassungen, das ist ja wirklich eine Zahl, die echt minus praktisch 30% ist ein Haufen Zeug. Ja? Je eindrucksvoller sowas ist und je pseudo-plausibler das Ganze ist, umso skeptischer solltest du in Zukunft werden. Also je offensichtlicher irgendwelche Zahlen für eine oder Argumente für eine bestimmte Position sind, umso genauer solltest du sie hinterfragen. In diesem Bereich in der Statistik, wie geht das? Relativ simpel. Der wichtigste Punkt ist, dass du dich fragst, in welche Relation steht das? Du kannst dich erinnern, ihr habt das gesagt, die Bildschlagzeile der Headline der Bildzeitung -29% im Vergleich zum Vergleichszeitraum. Und da, ich habe immer noch mit Spaß dran. Ja, also spätestens hier merkst du, dass da irgendwie gar nichts ist, mit was ich es vergleiche. Da ist überhaupt nichts. Also da muss man einmal sagen, was steckt denn da jetzt eigentlich dahinter? Dann habe ich ein bisschen gegoogelt und komme zu einer ADAC-Statistik. Da waren es plötzlich nur noch knapp ein Viertel. Also, ja, wie das denn jetzt? Na, stand drin, die Zahlen im Januar sind im Vergleich zum März 2023 um knapp ein Viertel eingebrochen. Und dann habe ich gesagt, okay, also das ist schon mal eine andere Zahl. Und dann, ja, warum vergleicht denn Januar mit dem März? Also es gibt ja überhaupt keinen Sinn. Dann habe ich gedacht, okay, schaust es dir nochmal ein bisschen genauer an. Dann habe ich die Kurve mal angeschaut. Und dann komme ich auf den Dezember, also vielleicht jetzt von einem Monat auf den anderen. Und da siehst du plötzlich, warte mal, die Zahlen muss ich mir gerade nochmal aufrufen, die habe ich nämlich vergessen. Da siehst du plötzlich, dass wir im Dezember hatten wir eine Zahl von 54.654 E-Autos. 54.654 E-Autos. Da sagst du, okay, das sagt mir jetzt erstmal gar nichts, jetzt müsste ich vielleicht mal die Zahl der Neuzulassung im Januar reden. Also wir merken, wir haben die erste wichtige Information schon, die hier ganz offensichtlich fehlt, nämlich -29% sagt erstmal gar nichts, wenn ich es nicht in eine absolute Zahl setze. Und die absolute Zahl, da könnte ich zum Beispiel sagen, ja, die absolute Zahl, was wirklich im Januar verkauft worden ist, das sind 22.474. Und dann sagst du, okay, Moment mal, also wenn ich das mit dem Dezember vergleiche, dann ist das ja praktisch um 2/3 eingebrochen. Also nicht nur um 29%, sondern um 2/3. Sag mal, wollen die uns in Sicherheit wiegen? Wollen die jetzt vielleicht sagen, dass nicht sofort die Klimakleber wieder losziehen? Und also wenn um 2/3, dann muss man doch dringend was tun. Da sage ich, okay, jetzt wird es ja irgendwie ganz spannend. Also jetzt haben wir ja den Dezember, dann haben wir den, aber dann könntest du ja einwenden, okay, ja, Dezember ist ja klar, das war der letzte Monat, wo es diese Prämie noch gab. Ist ja klar, dass du da so einen Peak hast. Das heißt, gut, also der Dezember passt nicht, aber offensichtlich passt der März auch nicht ganz. Guck mal uns die ganze Kurve mal an. Da siehst du, dass wir zum Beispiel im August hatten wir schon mal einen tierischen Peak, da waren wir sogar bei 86%. Wenn ich es also mit dem höchsten Wert des Jahres 2023 vergleiche, dann sind wir jetzt schon bei einem Einbruch um 80%. Also jetzt wird es ganz dramatisch. Alex, haben wir im Dezember haben wir eine Zahl von 31.000 gehabt. Da schaut es wieder komplett anders aus. Du merkst also, ich fange an hier mit Zahlen um mich zu schmeißen. Also wir sind uns, glaube ich, einig, der Wert eines einzelnen Monats, davon kannst du dir gar nichts kaufen. Das ist so volatil, das bringt uns gar nichts. Ich glaube, wir sind uns dann einig, wenn wir sagen, okay, dann schauen wir uns doch mal den Durchschnitt an. Da kriegen wir vielleicht eine etwas belastbarere Zahl. Wenn wir uns den Durchschnitt anschauen, dann kommen wir darauf, wie viele E-Autos sind denn im Jahr 2023 überhaupt verkauft worden. Im Jahr 2023 sind insgesamt 424.200 Autos, E-Autos verkauft worden. 424.200. Statistische Quelle war hier wieder der ADAC. So, wenn du das durch 12 nimmst, ja, dann kommst du auf einen durchschnittlichen Absatz von E-Autos von 43.683 jeden Monat. Okay, jetzt sagst du aber, gut, da haben wir im Januar jetzt tatsächlich nur noch 22.000, das ist ja trotzdem fast die Hälfte. Du merkst, wir haben jetzt schon wieder eine andere Zahl. Das Ding, mit dem ich die ganze Zeit spiele, ist ein einfaches statistisches Prinzip und das ist meines Erachtens das wichtigste statistische Prinzip, was ich wirklich begriffen haben muss, um vernünftige Entscheidungen zu treffen. Und das ist das Prinzip der sogenannten Basisrate. Du kannst dir das ganz einfach merken. Wenn du irgendeine Zahl hörst, ja, und die sei eben entweder gestiegen oder gesunken, in unserem Fall eben um 29%, dann muss eine ganz einfache Frage kommen, im Vergleich wozu? Wenn die Bild-Zeitung jetzt sagt, im Vergleich zum Vergleichszeitraum, damit kann ich mir gerade den Hintern abwischen. Dann kann ich auch sagen, okay, ich nehme Vergleichszeitraum im Jahr 1999, dann ist sie, glaube ich, in 10.000% gestiegen. Also du merkst, diese Zahl ist sehr, sehr relevant. Und jetzt kann ich mir die Frage stellen, okay, diese Basisrate, also dieser Vergleichsmaßstab ist der aussagekräftig. Wir haben schon gemerkt, okay, die Monate sind es offensichtlich nicht. Der Durchschnitt des Jahres ist es, also die einzelnen Monate sind es offensichtlich nicht. Der Durchschnitt des Jahres, da kommen wir vielleicht schon ein bisschen stärker ran. Wenn ich jetzt aber sage, okay, wenn ich jetzt mal diese Peaks rausnehme, also wenn ich jetzt einfach so eine Mittelkurve mache und die beiden Peaks rausnehme, dann würde ich jetzt mal, ich habe es nicht ausgerechnet, aber eine Schätzung, dann liege ich da vielleicht noch bei, keine Ahnung, irgendwas um die 30.000. Dann spätestens hier merke ich, okay, kommen wir schon wieder zu einer anderen Zahl. Naja, wenn ich sage, okay, vielleicht im Ganzen, wenn ich diese Peaks wirklich mal rausrechne und da einfach nur den Dezember und den August mal rausnehme, komme irgendwie bei 30.000. Dann frage ich mich, erst der Januar vielleicht so aussagekräftig? Und dann sage ich, okay, dann schauen wir haben ja schon 3 Monate, gucke ich mir das einfach mal an. Also merke ich bis Januar, Februar, in diesen 3 Monaten sind zusammen 81.373 E-Autos verkauft worden. Und das macht einen Durchschnitt pro Monat von 27.000 aus. Und jetzt merkst du, dass das vielleicht gar nicht so viel ausmacht. Also wenn ich mir den Durchschnitt des letzten Jahres nehme, bereinige ich mir diese beiden Peaks, August und Dezember, und dann den Durchschnitt der ersten 3 Monate, dann merke ich, ey, die Zahlen sind ziemlich dicht beieinander. Und wenn ich jetzt sage, vielleicht haben wir, wenn ich diesen Peak wirklich rausrechne, dann haben jetzt ein paar Leute einfach mal schon mal ein Auto gekauft, die werden jetzt so schnell nicht wieder eins kaufen. Wenn ich das jetzt nochmal verlängere, dann würde ich mal mutmaßen, komme ich vielleicht sogar darauf hin, dass die Zahlen ziemlich gleich sind. Worauf möchte ich hinaus? Ich kann dir wie immer keine finale Entscheidungsbasis geben. Weil du merkst, du kennst diesen alten Spruch, traue keine Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Das Boshafte ist, wenn ich mit dieser Basisrate spiele, habe ich es ja noch nicht mehr gefälscht, weil die Zahlen stimmen ja. Es ist einfach nur eine Veränderung der Variablen, die du einbeziehst. Also ganz, ganz wichtig, guck dir an, wie ist die Basisrate? Also was ist wirklich der Vergleichsmaßstab? Ganz zentral. Du kannst keine vernünftigen Entscheidungen treffen, wenn die Basis, auf der die Entscheidung basiert, auf der sie gebaut ist, wenn die einfach falsch ist. Ich habe gerade Basis gesagt, diese Basis sind ja Fakten oder sind Annahmen. Auch dazu habe ich ja schon mal einen anderen Podcast gemacht. Wir verwechseln sehr, sehr häufig Fakten mit Annahmen. Ein Faktum ist ein beweisbares Kriterium. Also wenn ich zum Beispiel einen Vortrag gemacht habe und das ist ein Online-Vortrag, dann sehe ich von mir aus, 482 Menschen sind eingeloggt. Das ist ein Fakt. Viele meiner Kollegen und Kolleginnen sagen danach, heute habe ich einen Vortrag online gehalten, haben mir 482 Menschen zugehört. Das ist kein Faktum mehr, das ist eine Annahme. Du musst Entscheidungen treffen, die auf Annahmen basieren. Das geht gar nicht anders. Wenn du sie nur auf Fakten basieren lässt, bist du viel zu langsam. Aber du solltest Fakten nicht mit Annahmen verwechseln und halt entsprechend häufiger nachfragen. Das ist der erste Punkt. Eine Annahme in unserem Fall war, dass die Zahl der Neuzulassungen insgesamt gesunken sei. Das ist aber eben wiederum eine Annahme, weil die Basisrate gefehlt hat. Und wenn wir uns die genauer anschauen, dann verändert sich das plötzlich und dann kommst du zu anderen Fakten. Das ist das Erste. Das Zweite, das hatte ich dir schon gesagt, je plausibler und je eindrucksvoller irgendwelche Argumente und vor allen Dingen Zahlen sind, umso skeptischer solltest du sein. Das ist die zweite ganz, ganz wichtige Lektion, die wir aus diesem Ding ziehen sollen. Und da komme ich zu meinen Wahrnehmungsverzerrungen. Du weißt, das ist ein Steckenpferd von mir. Das ist tatsächlich das Ding heißt Saliens Bias oder diese Auffälligkeitsverzerrung. Also je auffälliger, je eindrucksvoller etwas ist, umso eher glauben wir es. Heißt, wenn du bescheißen willst, übertreib. Ja, das ist das. Also je eindrucksvoller was ist, umso stärker glauben wir das. Das ist die erste Cognitive Bias. Die zweite Cognitive Bias ist aber, das Ding heißt Attributionsbias. Wir sind viel zu schnell dabei, einem Geschehen eine vermeintlich auffällige Ursache zuzuschreiben. In unserem Fall war das die Streichung dieser Prämie. Da sind wir viel zu schnell dabei, einfach weil es sich aufdrängt. Fakt ist aber, hält das wirklich einer Überprüfung stand? Ja, Mensch, wie gesagt, ich habe schon gesagt, dass ich jemals einen Podcast oder eine Podcast-Folge zum Thema Statistik machen werde. Hätte ich mir nie träumen lassen. Es ist aber so. Ich hoffe, du könntest meinen Ausführungen einigermaßen folgen. Es ist tatsächlich, die wichtigste Frage ist immer im Vergleich, wozu? Also mit was vergleichen wir das? Und spätestens dann merkst du, dass wir sehr, sehr viele Zahlen anders benutzen sollten. Warum ist es wichtig? Nochmal, wenn die Basis, aufgrund derer du deine Entscheidung triffst, wenn die scheiße ist, ist die Entscheidung wahrscheinlich auch scheiße. Entschuldigung, wenn ich das landwirtschaftlich ausdrücke, aber das trifft's halt einmal. Bin mal gespannt, was du dazu sagst. Gib mir gerne Feedback, schick mir eine Mail, besorg dir, wenn du Lust hast, dieses Buch, 30 Minuten Entscheidungen treffen. Und wenn du sagst, Brandl, beim nächsten Mal hätte ich aber gerne wieder ein bisschen mehr Psychologie, versprochen, kommt. Hatte ich auch schon gesagt, die nächste Folge bezieht sich auch auf diese 29%, aber da schauen wir uns mal an, Was passiert da eigentlich motivatorisch? Motiviert sowas, eine Kaufanreizprämie zum Beispiel? Oder was ist überhaupt der Unterschied zwischen Motivation und einem Anreiz? Oder demotiviert er das vielleicht sogar stärker? Und was heißt das für dein Führungsverhalten? Aber wie gesagt, darum geht's erst in der nächsten Folge.